Gedanke dahinter ist halt einfach, dass es ein Überleben einer sowohl ukrainischen als auch russischen Linken braucht. So, es geht in diesem Krieg ums Überleben und um das Weitererhalten von progressiven Kräften in beiden Ländern. Ja, und ich glaube, das ist halt so eine Motivation, dann zu kämpfen. Da geht es dann gerade aus linker Perspektive, so auf ukrainischer als auch auf russischer Seite, dann nicht darum, quasi die nationalstaatlichen Grenzen einer Ukraine zu verteidigen, sondern das Recht einer ukrainischen Bevölkerung auf ein freies Leben, das nicht geprägt ist von der Folter, von der Brutalität und Gewalt, die von dem russischen Regime gerade ausgeht.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über die Lage der Opposition in Russland, 3 Jahre nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Denn der Angriffskrieg Putins, der hat auch zu einer beispiellosen Gewalt geführt innerhalb Russlands. Dort sitzen viele in Haft oder sind ins Exil geflohen. Doch trotz aller Gefahren leisten Menschen noch immer Widerstand gegen das Regime, darunter auch russische AnarchistInnen, die Putins Kriegsmaschinerie sabotieren oder an der Front auf ukrainischer Seite kämpfen. Von ihnen erzählt mein Gast Valerie Brosch in ihrem Buch Gegen die russische Staatsgewalt. Wie hat der Krieg das Land verändert? Welche Perspektiven für ein freies Russland gibt es heute? Und was wünschen sich linke Kriegsgegner in Russland und Linke in der Ukraine von Leuten hier im Westen? Ja, das sind ein paar der Fragen, über die ich in der kommenden Stunde mit Valerie spreche. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und das ist der Dissens-Podcast. Valerie, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Erstmal herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Wir wollen so ein bisschen über Anarchistinnen und Antifaschistinnen in Russland sprechen, die trotz staatlicher Verfolgung und Gewalt Widerstand gegen Putins Regime leisten. Du hast über sie ein Buch geschrieben, hast ihren Perspektiven, ihren Stimmen Raum gewidmet. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat ja auch nach innen zu einer beispiellosen Gewalt geführt, gegen alle Teile der Opposition, also die Antikriegsbewegung im Land, über die haben wir auch Bericht erstattet, nach Beginn des Angriffskrieges vor jetzt 3 Jahren. Die wurde zerschlagen, tausende Oppositionelle sitzen in Haft. Betroffen sind prominente Figuren wie der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der vor einem Jahr unter grausamen Haftbedingungen den Tod fand, aber auch Aktivistis und Gruppen aus dem linken bis anarchistischen Spektrum, die sich bereits vor dem Krieg und auch im Krieg für ein freies Russland stark machen. Menschen, die in Russland im Exil oder sogar unter ukrainischen Waffen gegen Putins Regime kämpfen und dafür mit Repression, Folter oder sogar mörderischer Gewalt überzogen werden. Valerie, ich hatte schon gesagt, du widmest diesen Menschen ein Buch. Für den Einstieg kannst du uns vielleicht mal ein kleines Panorama zeichnen, wie eigentlich innenpolitisch die Situation aussieht. Ich glaube, alle haben so ein bisschen den Eindruck davon, wie unter dem Krieg Russland so von so einer krassen Autokratie immer mehr in eine Diktatur gekippt ist. Ja? Aber vielleicht kannst du uns das für die Zuhörenden, die das vielleicht nicht so nah verfolgen wie du, vielleicht uns da mal für den Einstieg ein kleines Panorama zeichnen. Wie haben 3 Jahre Krieg denn am Ende auch die russische Gesellschaft geformt und verändert?
Also am Anfang des Krieges, ne, also am 24. Februar 2022 mit dem Beginn der Vollinvasion der russischen Armee in die Ukraine, konnte man ja schon auf den Straßen verschiedene größere Proteste sehen. Es gab Demonstrationen, es gab Aktion, genau, dem wurde mit starker Repression begegnet. Viele Menschen wurden festgenommen, zum Teil direkt in die Rekrutierungsbüros gebracht und an die Front gebracht. Genau, es gab viel Gewalt und einen Haufen an verschiedenen neuen repressiven Gesetzen, die letztendlich jede Art von Meinungsäußerung und Protest unmöglich machen. Das sind Gesetze wie gegen Terrorismus, gegen Falschaussagen über die Armee. Ja, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, um irgendwie jegliche Art der Meinungsäußerung zu unterbinden. Genau, das macht den Protest sehr schwierig. Es gibt aber auch immer wieder Formen des Protestes dagegen. Zum Beispiel die Soldatenmütter, das Komitee der Soldatenmütter, die auch schon im Tschetschenienkrieg sich organisiert haben, haben sich nun auch wieder zusammengefunden und sind genau diese Stimme von den Familien, deren Familienmitglieder in den Krieg eingezogen wurden, dort eventuell gestorben sind. Es gibt ja auch Berichte über die katastrophalen Zustände in der Armee, die natürlich auch immer wieder versucht werden zu unterdrücken. Genau, es ist schwer zu sagen, wie die Bevölkerung zum Krieg steht, um ehrlich zu sein, weil auch die Umfragen in so einem autoritären Regime natürlich sehr schwer zu erheben sind, also glaubwürdige Umfragen. Von staatlicher Seite kommen natürlich dann Ergebnisse raus, dass irgendwie der Großteil der Bevölkerung den Krieg unterstützt. Andere Umfragen von eher unabhängigen Zentren wie dem Levada-Institut kommen zu anderen Ergebnissen, immer noch zu einer höheren Unterstützung. Aber auch da ist halt die Frage, wer stimmt da ab? Wieso stimmen die Menschen dort wie ab? Genau, dementsprechend ist da nicht so ein ganz klares Bild zu sehen. Was schon zu sagen ist, dass es auch eine Kriegsmüdigkeit gibt. Also dieser Krieg, der inzwischen auf russischer Seite ja auch viele Tote erfordert hat, wirkt natürlich auch in die Gesellschaft rein. Und die Menschen merken, ah ja, mein Bruder ist gestorben, mein Bruder ist verschwunden, mein Vater ist gestorben. Also der Krieg ist ja auch in den Gesellschaften oder in den Familien mit drin. Und es ist schon eine Kriegsmüdigkeit zu beobachten, aber auch eine Resignation oder auch eine Art von Angst in Bezug auf halt die repressiven Gesetze. Die öffentliche Meinung ist natürlich auch dahingehend sehr eingeschränkt durch den Exodus der ganzen unabhängigen Medien, die gezwungen waren, das Land zu verlassen, um überhaupt weiter berichten zu können. Viele wurden als ausländische Agenten erklärt oder als unerwünscht und berichten jetzt aus dem Exil. Es gibt natürlich noch JournalistInnen auch innerhalb von Russland. Und es gibt Berichterstattung aus Russland heraus, aber ist natürlich sehr gefährlich und schwierig. Genau. Zusätzlich die liberale Opposition und OppositionspolitikerInnen, die vorher noch eine Stimme hatten, sind inzwischen in der Haft, waren auch gezwungen, das Land zu verlassen, sind ausländische Agenten, werden diffamiert. Das macht generell die Bildung einer Gegenposition einfach sehr schwer. Gleichzeitig fährt natürlich auch der Staat eine krasse Indoktrinierungskampagne, um auch genau einer Kriegsmüdigkeit entgegenzuwirken. Also es gibt Berichte von Unterrichtsstunden in Schulen zu Militär, zu Krieg, zu Patriotismus. Es gibt in Schulen, über das ganze Land verteilt, Museen zu der sogenannten Spezialoperation. Genau, also der Staat tut alles, um quasi weiter das Land hinter diesen Krieg zu mobilisieren. Geht dabei auch mit einer sehr weiterhin kolonialen Praxis vor und versucht quasi die Bevölkerung im Westen des Landes in den großen Städten wie Moskau oder St. Petersburg noch weitestgehend zu verschonen und dabei dann eher in den indigenen Bevölkerungen im Osten des Landes die Soldaten einzuziehen. Dabei werden in ganzen Städten und Dörfern letztendlich fast alle Männer aus den Schulen von der Arbeit verschleppt und in den Krieg gebracht und dort als Kanonenfutter verheizt.
Okay, krass.
Genau. Oder so rekrutiert aus anderen Ländern wie in Kuba oder jetzt Nordkorea unter falschen Tatsachenbehauptungen Soldaten, um irgendwie diese Stimmung im Land noch die Waage zu halten. So vielleicht erstmal zu der Stimmung und dem gesellschaftlichen Bild.
Ja, danke dir auf jeden Fall. Das war eine wichtige Einordnung, wie sich Russland durch die Mobilmachung auch im Innern nochmal krass ins Autoritäre oder auch Totalitäre gekippt ist, weil ich es eingangs als Diktatur beschrieben habe, Valerie. Teilst du diese Einschätzung oder teilen BeobachterInnen diese Einschätzung oder auch Aktivistis im Untergrund, AnarchistInnen, über die du schreibst, in Russland etwa? Du hast ja da aus meiner Sicht ein paar Aspekte beschrieben, die dieses Kippen in eine Diktatur deutlich machen aus meiner Sicht. Die komplette Unterdrückung der Opposition, Verhinderung von freien Wahlen, die komplette Zensur, auch die Propaganda und Mobilmachung der Bevölkerung hinter diesem Krieg. Also teilst du da die Einschätzung, dass Russland heute eine Diktatur ist?
Ja, dahingehend, wie autoritär regiert wird, wie letztendlich keine demokratischen Prozesse mehr stattfinden können, alle Wahlen nur noch als Scheinwahlen sind. Genau, Putin sich ja letztendlich mit der letzten Verfassungsänderung bis 2036 erstmal auf den Thron gesetzt hat. Also man kann schon, und das ist auch schon die Meinung von vielen OsteuropawissenschaftlerInnen, dass man schon von einem totalitären Staat sprechen kann. Dahingehend, wie auch diese aktive Mobilisierung hinter der Idee, hinter dem Nationalismus und hinter dem Krieg funktioniert. Es gibt auf jeden Fall auch genug AktivistInnen und auch zum Beispiel AnarchistInnen, die das als Diktatur bezeichnen. Ich denke, das kann man schon sagen. Genau.
Ja. Genau, lass uns vielleicht dann jetzt gleich mal auf die Opposition schauen. Du hast natürlich schon beschrieben, wie krass die Zivilgesellschaft da im Zuge des Krieges auch zerschlagen wurde, sei es Medien, sei es tatsächlich politische Opposition. Viele sind im Exil, viele sind in Gefängnissen, viele wurden auch umgebracht. Also wie steht es eigentlich gerade um die Zivilgesellschaft in Russland? Wie steht es um die Opposition im Allgemeinen?
Ja.
Und was sind in dieser Situation eigentlich gerade noch Formen? Und das bringt uns dann vielleicht auch zum anarchistischen Widerstand, ne? Was sind da eigentlich Formen von Widerstand, die noch geleistet werden? Denn die Leute müssen ja befürchten, und das hast du ja beschrieben, dass sie quasi, wenn sie Protest öffentlich leisten, dass sie dann eingesackt werden und an die Front geschickt werden, dass sie in den Knast kommen oder Schlimmeres, ne? Also welche Form von Widerstand lassen sich in dieser umfassenden Unterdrückung da eigentlich noch leisten?
Also vielleicht erstmal generell zur Opposition. Ich glaube, da kommen wir auch später auch sowieso noch mal mehr drauf zu sprechen. Aber so der Großteil der liberalen Opposition, die quasi so auf so einer politischen Ebene agieren, sind zum großen Teil inzwischen halt im Ausland. Davon kennt man ja verschiedene Namen wie Nawalnaja, die Ehefrau von dem verstorbenen Alexei Nawalny oder Karamusa, Julia Yashin. Genau, aber auch innerhalb dieser liberalen Opposition kann man immer wieder lesen, dass es verschiedene Streitigkeiten gibt. Ja, also eine wirkliche Einigkeit herrscht da auch nicht. Es gibt Konflikte zwischen der liberalen Opposition und zum Beispiel eher dekolonialen AktivistInnen einer indigenen Opposition hinsichtlich der Frage, wie eine Dekolonialisierung in Russland aussehen kann oder sollte. Es gibt Konfliktlinien entlang der Frage, ist das nur Putin? Ist das ein gesamtrussisches System? Reicht es, wenn Putin weg ist? Ist dann auf einmal das demokratische Russland da? Genau, das sind so verschiedene Konfliktlinien, die existieren. Es macht es natürlich auch für die liberale Opposition schwer, nach Russland hineinzuwirken, wenn man im Exil ist. Also das stellt sich natürlich auch total schwer dar, vor allen Dingen auch für diejenigen, die auch schon sehr lange im Exil sind. Genau, es gibt aber auch immer noch Personen, die ihre Meinung äußern, MenschenrechtsaktivistInnen, die weiterhin noch in Russland sind, dann aber auch irgendwann wieder inhaftiert werden. Aber es entscheiden sich auch immer noch Menschen zu sagen, ja, ich bleibe in Russland, ich kann nur hier wirklich meine Meinung äußern oder es bringt nur was, wenn ich hier bin und das sage, was ich zu sagen habe. An Form des Protestes sind heute, würde ich sagen, nur noch kreativer Form des Protestes möglich und Untergrundaktivitäten. Zu so kreativen Formen des Protestes gehört zum Beispiel etwas, was bei der Beerdigung von Nawalny stattgefunden hat oder auch im Zuge der Kampagne um den Gegenkandidaten bei der letzten Präsidentschaftswahl, Nadeshdin. Da haben sich die Menschen in eine Schlange gestellt. Das waren dann quasi so die Schlangen der Hoffnung oder für den Frieden. Genau. Wenn eine Demonstration oder eine große Versammlung nicht mehr möglich ist, dann stellt man sich einfach in eine sehr lange Schlange, um anzustehen für die Beerdigung oder um seine Unterstützung, die Unterstützungskampagne zu unterschreiben. Ich habe aber letztens auch noch gesehen, dass AnarchistInnen in Krasnodar einen Bannerdrop gemacht haben, zum Beispiel gegen Rosneft. Also es gibt immer wieder auch solche Formen des Protestes, die funktionieren halt vor allen Dingen durch ja klandestine Gruppen und AktivistInnen. Genau, der feministische Antikriegswiderstand hatte auch recht kreative Formen des Protestes entwickelt. Das waren Sticker, die aufgeklebt wurden, grüne Bändchen, die an Brücken oder an Laternen angebunden wurden, kleine Signale, um zu zeigen, hey, ich bin nicht alleine oder du bist nicht alleine, hier ist noch jemand, der sich gegen den Krieg ausspricht. Und das sind diese kleinen versteckten Zeichen gewesen. Genau, oder der Antikriegswiderstand hat vor allen Dingen im Beginn der Vollinvasion eine Zeitung entworfen, die Dzhenskaya Pravda, also die Frauenwahrheit oder Freiheit der Frauen, die aussah wie eine ganz alltägliche Zeitung, in der sie dann aber über feministischen Widerstand gegen den Krieg, generell feministische Themen geschrieben haben. Und diese Zeitung konnte man in Briefkästen werfen oder Verwandten geben. Und das war quasi unauffälliger, nicht so wie ein großes Pamphlet oder Flugblatt, was da direkt aufgefallen wäre. Ja. Genau, auch das wird immer schwerer, aber wir können immer wieder diese kleinen Formen der Proteste sehen. Es gibt natürlich auch noch die wirklichen Untergrundaktivitäten und Sabotageakte, Angriffe gegen Militäreinrichtungen und Rekrutierungsbüros, die vor allen Dingen zu Beginn der Vollinvasion noch mal stärker waren, inzwischen ein bisschen mehr abgenommen haben, beziehungsweise nicht mehr so viel darüber berichtet wird. Ich denke, dass das auch damit zu tun hat, dass es immer gefährlicher wird, darüber zu berichten und Aktionen oder AktivistInnen und Gruppen, die genau diese Partisanaktionen machen, weiterhin ihre Aktionen machen können, wenn sie nicht so publik werden. Genau, ich denke, dass das auch nochmal ein Prozess ist, der damit reinspielt, warum nicht mehr so viele BekennerInnen schreiben, quasi auf so Telegram-Kanalen und sowas auftauchen. Aber diese Aktionen finden weiterhin statt, Sabotage von Schienen, auf denen kriegswichtige Güter transportiert werden. Genau.
Ja, all in, ne? Also in einem Land wie Russland mit der Bedrohungslage und der Repression solche Aktionen zu machen, auf jeden Fall krass. Ja. Genau, diesen Leuten, gerade aus dem anarchistischen Spektrum, widmest du dein Buch Gegen die russische Staatsgewalt, Berichte von anarchistischem Widerstand und alternativloser Solidarität. Genau, wir wollen danach auch noch ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht kannst du aber mal sagen, wie kam es eigentlich zu dem Buch? Ich hatte ja schon gesagt, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren mit Russland, und den politischen Entwicklungen dort auch.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du da jetzt ein Buch gemacht hast über die anarchistische Szene, die in Russland gegen den Krieg, und gegen Putin kämpft?
Ja, genau, meine Motivation dahinter war zweierlei Dinge, würde ich sagen. Einerseits schon ein persönlicher Frust darüber, wie Teile einer deutschen Linken ja sich schwer getan haben, damit Russland als Aggressor zu bezeichnen, diesen Krieg als solchen einzuordnen, als Krieg der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Das Gefühl, dass nicht genug Solidarität da ist und Verständnis und auch Kenntnis der Lage, um sie quasi angemessen beurteilen zu können. Und andererseits, was dem dann so entgegenstand, konnte ich halt verfolgen auf verschiedenen Telegram-Kanälen, wie Protest organisiert wurde, wie diese Sabotageakte organisiert wurden und dass ich das Gefühl hatte, dass diese Perspektiven und Stimmen gerade in einem deutschen Diskurs nicht unbedingt gehört werden. Und mir war es wichtig, diesen Perspektiven diesen Raum zu geben und sie quasi auch zugänglich zu machen, weil natürlich ja viele Gruppen auf ihren Kanälen eher nur auf Russisch schreiben oder man ja auch, wenn man in Deutschland ist, sie vielleicht auch gar nicht so einen richtigen Plan hat, wie man überhaupt an diese Perspektiven kommt. Und somit habe ich dann entschieden, okay, ich frage genau diese AnarchistInnen, was machen Sie? Wie geht es Ihnen? Was sind Ihre Motivationen, in Russland zu bleiben oder ins Exil zu gehen oder auch eben an die Front zu gehen und auf ukrainischer Seite zu kämpfen? Und was ist Ihnen wichtig? Und was wünschen Sie sich auch für, ja, als Solidarität von GenossInnen im Ausland? Und so bin ich letztendlich dann zu diesem Buch gekommen. Mir war es dabei wichtig, quasi jetzt nicht nur mich mit meiner eigenen Analyse in den Vordergrund zu stellen, sondern halt wirklich eher diese Perspektiven zugänglich zu machen und das Buch als dieses Mittel quasi zu nutzen. Ja.
Ja, voll gut. Mich hätte mal interessiert, Valerie, also das sind ja Leute, die clandestin, also im Untergrund bestimmte Aktionen machen, ja. Also du hast schon davon gesprochen, dass da zum Teil sogar um so krasse Sachen geht, wie Sabotageakte, von Schienen, auf denen kriegswichtige Güter transportiert werden Richtung Ukraine, oder auch Anschlägen auf Rekrutierungsbüros, ne? Also dafür riskieren Leute ja, in den Knast zu kommen oder halt irgendwie vom Geheimdienst abgeknallt zu werden oder so. Es sind einfach ja krasse Sachen, und das dann, weiß ich nicht, in Interviews dir davon zu erzählen, das ist ja auch was, was nicht selbstverständlich ist, ne? Also die müssen ja fürchten, weiß ich nicht, dass irgendwie abgehört wird oder wie auch immer, ne? Also wie hast du da diese Interviews geführt? Wie bist du überhaupt an die Leute rangekommen, ne?
Ja.
Und welche Rolle hat da vielleicht auch Verschlüsselung gespielt, zur Sicherheit deiner Quellen? Also vielleicht kannst du da mal schildern, an ein, zwei Beispielen, wie hat das eigentlich überhaupt funktioniert, dass die Leute da mit dir gesprochen haben?
Ja, also viele Gruppen haben Telegram-Kanäle. Also Telegram funktioniert ja letztendlich auch, kann ja auch funktionieren wie so ein soziales Netzwerk, wo Gruppen ihre eigenen Kanäle haben, dort Nachrichten posten. Das wird vor allen Dingen viel von auch russischen anarchistischen Gruppen und linken Gruppen, Antifa-Gruppen verwendet. Genau, und da gibt es quasi auch immer wieder so Bots, über die man direkten Kontakt aufnehmen kann. Andere Gruppen haben Internetseiten, E-Mail-Adressen. Also es gibt quasi die Wege, Kontakt aufzunehmen. Ich habe dann bei meinen Anfragen natürlich ganz klar auch meine Motivation deutlich gemacht und mich halt auch solidarisch gezeigt. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall auch geholfen. Mein Eindruck war, dass einfach viele sehr dankbar waren, dass sich überhaupt jemand interessiert und daran Interesse hat, diese Perspektiven zu hören, sichtbar zu machen. Verschlüsselung hat dabei auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe bei meinen Anfragen auch immer wieder klar gemacht, dass ich mich den Sicherheitsstandards natürlich meines Gegenübers anpasse. Also sei es, dass wir das per Chat machen, auch Videocall. Ich konnte mich natürlich auch mit Menschen im Exil auch persönlich treffen. Genau, die Interviews liefen alle sehr unterschiedlich ab. Manche Gruppen haben auch nur Gruppenantworten gegeben, von anderen haben Einzelpersonen gesprochen. Also es war wirklich sehr, ja, ein Konglomerat an unterschiedlichen Formen des Interviews. Aber es lief dann am Ende eigentlich recht gut, würde ich sagen. Was aber, denke ich, wirklich vor allen Dingen daher kam, dass eine große Motivation war, die eigenen Geschichten, eine Position sichtbar zu machen und deswegen da auch so eine Bereitschaft war, mit mir zu sprechen oder zu schreiben. Eine Sache möchte ich vielleicht noch ergänzen, nochmal auch zu dem Buch und auch so meiner Sprechposition innerhalb des Buches, weil ich glaube, das ist schon auch nochmal wichtig, das klar zu machen. Ich habe diese Interviews und dieses Buch aus Deutschland herausgeschrieben und habe quasi meine Forschung auch nicht innerhalb der anarchistischen oder linken Szene in Russland gemacht, ne? Also deswegen ist das natürlich auch eine Außenperspektive. Ich denke, dass das also mir persönlich auch wichtig ist, das nochmal zu unterstreichen. Aber ich habe versucht, quasi mit all dem Wissen, was mir in den Interviews mitgeteilt wurde, quasi auch diese Schwerpunkte herauszuarbeiten. Was war denn auch wichtig innerhalb der Entwicklung der anarchistischen Bewegung, vor allen Dingen auch im postsowjetischen Russland? Wo waren da die Schwerpunkte? Und habe anhand dessen quasi auch mein Buch geschrieben. Also ich habe versucht, mit den Berichten und mit Blog-Einträgen quasi und mit der Perspektive der aktiven Menschen oder Menschen, die in diesem Zeitraum aktiv waren, quasi meinen roten Faden zu finden.
Gibt es da irgendwie eine bestimmte Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat? Du hast ja schon ein bisschen geschildert, du erzählst verschiedene Aspekte, sage ich mal auch, also militante Aktionen gegen, sage ich mal, die russische Kriegsmaschinerie, hat man schon drüber gesprochen. Dann natürlich erzählst du auch von Leuten, die ins Exil geflohen sind, aus welchen Gründen auch immer, und von außerhalb Unterstützung leisten. Genau, und dann auch von Leuten, die sogar den Schritt machen und an ukrainischer Seite, zum Beispiel mit ukrainischen Anarchistinnen selbst, gegen russische Truppen zu kämpfen, also an der Front wirklich. Ne? Das sind so Aspekte, die du in deinem Buch beleuchtest.
Ja.
Vielleicht können wir auf all die Aspekte mal eingehen, aber gab es vielleicht so eine Geschichte, Valerie, wo du sagst, okay, krass, davon bin ich hart beeindruckt und wieso war das vielleicht so?
Ja, also die Geschichten waren alle auch sehr unterschiedlich, was daran lag, wer da mir geantwortet hat. War es eine Gruppe, war es eine Einzelperson, hat das Gespräch per Chat stattgefunden oder im persönlichen Gespräch quasi oder über Zoom oder Jitsi Call. Dabei fand ich die Geschichte von Sophia, die sich bei Food Not Bombs organisiert hat, vor allen Dingen dann nach dem 24. Februar 2022, besonders eindrücklich, weil sie so offen und persönlich über ihre Motivation und ihren Weg zum Anarchismus erzählt hat und wie quasi diese Politisierung und der Weg zum Anarchismus hin in einer Zeit stattgefunden hat, in der letztendlich die Opposition in Russland schon quasi niedergetrampelt war. Und das war so in der Zeit von Nawalnys Verhaftung, Vergiftung, Verhaftung. Genau. Und sie hat quasi in ihrem Gespräch erzählt, in was für einer albtraumhaften Situation sich die Gesellschaft dort schon befunden hat und in was für einer Resignation letztendlich. Aber dann der Beginn der Vollinvasion nochmal so ein aufrüttelnder Moment war, in dem sich dann auch mehrere jüngere Personen, zum Beispiel Food Not Bombs, angeschlossen haben. Und gerade auch diese Aktivität bei Food Not Bombs, eine Gruppe, die ja an wohnungslose Menschen Essen verteilt und quasi diese Art der solidarischen Praxis hat, genau, das hat mich auch berührt, weil das so eine quasi niedrigschwellige Art der Aktivierung ist, in dem aber, wie sie erzählt hat, auch nochmal weiter so eine Politisierung stattgefunden hat und so ein Raum geschaffen wurde, in dem ein solidarisches Miteinander existiert, in dem mit Konsens gearbeitet wird, in dem Menschen sich respektvoll begegnen und das in einer Gesellschaft, die von einer Politik geprägt ist, die dem ja komplett entgegensteht. Und wie auch genau diese Art der solidarischen Praxis auch von Repression betroffen ist. Also sie hat erzählt, dass es in der Stadt, in der sie aktiv war, es immer noch so Orte, solidarische Räume gab und auch immer noch gibt, in denen Veranstaltungen möglich sind. Also dort gibt es Kultur- und Musikveranstaltungen, es gibt eine Bibliothek und es gibt irgendwie einen Raum des Zusammenkommens, ja, für antiautoritär linke Menschen. Und in einem solcher Räume hat ihre Gruppe einen Gedichte- oder Poetry-Abend organisiert. Und diese Veranstaltung wurde letztendlich von der Polizei gestürmt. Viele Menschen wurden festgenommen, über mehrere Stunden auf der Polizeistation festgehalten, brutal geschlagen und am Ende bedroht. Sie sind am Ende nur in Anführungsstrichen mit einer Geldstrafe davongekommen. Aber eben auch diese Art des Protestes, der ja letztendlich nur darauf basiert, dass man zusammenkommt und solidarisch miteinander ist, ist natürlich in einem solchen autoritären Staat von krassen Repressionen betroffen. Und diese Erzählung, muss ich sagen, hat mich doch einfach sehr berührt. Genau. Bei den anderen Geschichten gab es auch immer wieder so einen berührenden Moment, vor allen Dingen dann, wenn mir die Menschen erzählt haben oder geschrieben haben, warum sie immer noch in Russland sind, was ihre Motivation sind, ist dort noch weiter aktiv zu sein und wie schwer das aber auch ist, wenn du siehst, wie die Menschen um dich herum festgenommen werden, ins Exil gehen müssen, aber du weitermachst, weil du das Gefühl hast, eine andere Alternative gibt es eigentlich nicht. Wenn wir nicht weitermachen, dann droht uns eigentlich noch was Schlimmeres als der Tod. Und das hat mich doch sehr bewegt. Ja.
Nur kurz zu Sophia, und das ist vielleicht auch eine Frage, natürlich auch allgemein, ist es dir möglich, da bis heute auch Kontakt mit den Personen auf irgendeine Art zu halten? Ich stelle mir das auch schwierig vor, ne? Aber weißt du, wie es ihrer Gruppe dann auch heute geht?
Ja, also Sophia hat das Land verlassen. Das kam bei ihr vor allen Dingen auch aus dem Wunsch, in der Forschung auch zu bleiben. Und die freie Forschung ist in Russland in einem, in diesem Staat nicht möglich. Genau. Und sie hat das Land verlassen. Ihr geht es gut. Ich bin mit vielen noch im Kontakt. Also ich habe auch, genau, ich habe dir noch mein Buch geschickt. Und der Gruppe, der die machen weiterhin ihre Aktion. Also die kann man noch verfolgen und sie ja, teilen immer noch ihr Essen aus.
Kannst du vielleicht mal von einer Gruppe oder von Einzelpersonen erzählen, die tatsächlich gegen die russische Kriegsmaschinerie tatsächlich aktiv was unternehmen? Also, wir haben da schon über die Brandanschläge auf Rekrutierungsbüros gesprochen, auch über Sabotageakte von Schienen etwa, ne, auf denen Kriegsmaterial Richtung Ukraine transportiert wird. Das sind natürlich alles Sachen, die so im Untergrund passieren müssen. Ist ja wahrscheinlich auch neben solchen direkten Aktionen von Solidarität, wie sie Food Not Bombs praktiziert, fast schon die einzige Form, Widerstand oder Politik in so einer Diktatur zu machen, ne? Vielleicht kannst du mal erzählen von dieser Art von Widerstand.
Ja, also eine Gruppe, die sich zu verschiedenen dieser Art der Partisanaktion bekannt hat, ist die Gruppe BOAK. Auf Deutsch übersetzt ist das die Kampforganisation von Anarcho-KommunistInnen. Und genau, die haben über ihren Telegram-Kanal gerade zu Beginn der Vollinvasion Videos geteilt und Fotos geteilt von Anschlägen auf Rekrutierungsbüros mit Molotow-Cocktails oder gegen Autos, die mit der Z-Propaganda markiert waren oder eben Fotos von Sabotageaktionen auf Schienen, über die kriegswichtiges Material transportiert werden sollte. Genau, und mit denen habe ich gesprochen. In einem Jahresabstand quasi auch, was auch nochmal ganz interessant war zu sehen, wie sich das vielleicht auch nochmal entwickelt hat. Also zu Beginn, als ich in meinem Erstinterview war, da auch noch ein sehr starker Optimismus da. Den haben sie in dem zweiten Interview dann auch schon so ein bisschen relativiert und man hat gemerkt, okay, das zerrt einfach auch. Zu sehen, wie auch Genossinnen festgenommen werden, in Haft kommen, fliehen. Genau, aber sie machen weiter mit ihren Aktionen. Man kann nicht mehr so viele öffentliche Aktionen sehen, also oder Berichte quasi darüber. Ich habe sie auch zu der Art und Weise der quasi Berichterstattung oder wie sie quasi medienwirksam auch mit ihren Aktionen umgehen gefragt. Und sie meinten halt, dass das immer so ein Abwägungsprozess ist, ne? Wenn du halt eine Aktion machst, sagen wir mal, du sabotierst Schienen und berichtest dann zu früh darüber, dann läufst du halt Gefahr, dass diese Schienen sehr schnell wieder, ja, repariert werden, bevor überhaupt ein Transporter darauf umkippen kann oder, ne, tatsächlich irgendwie Transport gestoppt wird. Somit ist das immer so eine Abwägung von Sinnhaftigkeit eines öffentlichen Bekenntnisses dazu. Sie haben aber auch erzählt in dem zweiten Interview, dass immer mehr und mehr Einzelpersonen sich dazu entscheiden, Aktionen zu ergreifen und sie ihre Aufgabe auch darin sehen, quasi ihre Partisanentätigkeit oder ihr Wissen zu teilen, um quasi ein Netzwerk an PartisanInnen und sei es Gruppen oder Einzelpersonen aufzubauen. Natürlich ist auch das, je mehr quasi Organisierung da ist, desto angreifbarer macht man sich halt auch. Genau. Aber man kann halt auch sehen bei den Berichten über Personen, die jetzt festgenommen werden, die jetzt verurteilt, also ne, die festgenommen werden, die vor Gericht stehen, sind wirklich viele verschiedenste Partisanaktionen sichtbar. Genau, also diese Aktionen finden statt, auch wenn wir sie quasi nicht mehr so viel sehen. Oder nicht so viel darüber berichtet wird. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Genau, was mich in dem Gespräch mit Burak auch nochmal beeindruckt hat, war die realistische Einschätzung der Gefahr. Also, und das finde ich mal wieder, wenn ich mir das nochmal so richtig vorstelle, auch schon einfach krass. Sie haben halt gesagt, ja, wir wollen lernen von den Menschen, die halt Folter überlebt haben, weil wir wissen, wenn wir festgenommen werden, werden wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gefoltert. Wie schaffen wir es, das zu überleben? Oder entscheiden wir uns, uns umzubringen, bevor wir gefoltert werden? Also diese Abwägungen zu treffen, wenn du aktiv wirst, das finde ich krass. Ja, aber das ist halt die Realität, ne? Also darüber schreibe ich in meinem Buch ja auch, über die verschiedenen Repressionsfälle, die vor allen Dingen Anarchistinnen auch treffen, denen es halt brutalste Folter gibt. So. Und ja, wenn du weißt, okay, mit meinen Aktionen, wenn ich festgenommen werde, ist das das, was auf mich wartet. Wie gehe ich dann damit um? Das sind halt Fragen, die du dir halt stellen musst.
Ja, Leute, ich weiß nicht, wie es euch nach der Bundestagswahl geht, aber bei all dem Bauchschmerz, den ich da verspürt habe, bei dem Mega-Rechtsruck, bin ich doch irgendwo mit einem Lächeln eingeschlafen, denn das politische Comeback des Jahres, der Wiedereinzug und vor allem mit über 8% der Wiedereinzug der Linkspartei, das war etwas, was eine gute Nachricht ist, ja, und woran sich auch anknüpfen lässt, ja. Es täuscht natürlich nicht darüber hinweg, ganz klar, dass wir den krassesten Rechtsruck seit der Existenz der Bundesrepublik gesehen haben. Die AfD stark wie nie, hat ihr Ergebnis verdoppelt im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Und in allen ostdeutschen Flächenländern ist sie stärkste Kraft. Und ich sehe derzeit auch keine politische Option, keine mehrheitsfähige politische Option zumindest, die in der Lage wäre, die Faschos von der AfD effektiv zurückzudrängen. Ganz im Gegenteil, den Kanzler Merz, den wir bekommen werden, ich weiß nicht, ob ihr seine letzte Wahlkampfrede gesehen habt, wo er ja sich wie eine Mini-Trump aufgeführt hat, und wie ein ja, Oberkulturkämpfer. So, das hat so ein bisschen ja, vorgezeichnet, was wir da von ihm erwarten können. Ich bin skeptisch, ob dann irgendwie die Würde des Amtes so jemanden zähmen wird. Naja, wir werden sehen. Genau, aber es hätte natürlich alles viel schlimmer kommen können, ist vollkommen klar. Und dass ja die FDP, die rechtslibertäre FDP mit Christian Lindner rausgeflogen ist und das autoritäre Bündnis Sahra Wagenknecht Stand heute nicht drin ist, das war Glück für uns. Damit ist einiges an rechten Potenzial, was im Parlament hätte drin sein können, nicht drin. Und das ist auf jeden Fall gut. Also das Resultat war letztendlich das Bestmögliche einer zu erwartenden Shitshow. Und das hat mich mit einem Lächeln schlafen gehen lassen zumindest. Und ich weiß nicht, was ihr für Gefühle hattet zur Wahl, aber die werden wahrscheinlich recht ähnlich gewesen sein. Ja, was so die wichtigsten Takes aus dieser Bundestagswahl sind und wie es vor allem weitergeht für die Linkspartei, die ja schon totgesagt war, wie sich dieses Momentum, das wir da jetzt sehen, auch weitertragen lässt, damit es nicht bei einem Hype bleibt. Dazu will ich gerne einen Talk machen, den im besten Fall schon nächste Woche veröffentlicht wird. Vielleicht mit einer Parteispitze, vielleicht aber auch mit Leuten aus einem anderen Kontext. Mal schauen, drückt mir die Daumen, dass das in der Schnelle der Zeit auch klappt. Ja, so viel dazu und jetzt noch kurz mein Dissens-Werbeblock natürlich, denn dieser Podcast hier, der braucht dringend euren Support. Macht also mit, damit ich werbefrei, unabhängig und kostenlos für alle da draußen senden kann. Werdet Fördermitglied. Wenn du eben noch nicht dabei bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann schließ eine Mitgliedschaft ab, geht schon ab 3 € im Monat und du finanzierst damit nicht nur meine Arbeit am Podcast hier, sondern auch die von der Was-Tun-Crew, Minken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt es das Buch von Valerie Brosch abzustauben gegen die russische Staatsgewalt. Alle Infos hierzu und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Autorin Valerie Brosch. Also es erfordert schon echt einen Mut, sich so in die Gefahr zu begeben.
Ja.
Ich meine, darin fügt sich vielleicht auch so ein bisschen ein, wenn Leute die Entscheidung treffen, tatsächlich sich Kampfverbänden anzuschließen, unter anderem auch anarchistischen Kampfverbänden, die auf ukrainischer Seite unter ukrainischen Waffen gegen den Feind aus dem eigenen Land ankämpfen, also gegen russische Truppen. Vielleicht kannst du davon mal was erzählen, weil da hast du, glaube ich, auch mit Leuten gesprochen, die das gemacht haben. Und ich persönlich erinnere mich jetzt an die Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr des Krieges es war, wo ein russischer Anarchist, Dmitri Petrov, an der Front getötet wurde durch russische Truppen. Da bin ich das erste Mal auf das Thema aufmerksam geworden. Okay, wow, es gibt auch irgendwie russische Aktivistis, die sagen, fuck, diese Aggression irgendwie meines eigenen Landes unter Putin, dieser Angriff auf die Ukraine, dem will ich mich entgegenstellen, indem ich mich auf Seite der ukrainischen Kräfte begebe und dort kämpfe gegen, ja, gegen russische MitbürgerInnen letztendlich, ne, an der Waffe. Genau, vielleicht kannst du davon mal was erzählen.
Ja, genau, Dmitri Petrov, der wurde vorletztes Jahr, ich glaube im April, in Bachmut getötet. Genau, ja, also zu Beginn der vollumfänglichen Invasion hat sich das antiautoritäre Platoon gegründet, in der Hoffnung quasi eine Bündelung, eine Einheit zu bilden, die quasi antiautoritäre Linke, nicht nur AnarchistInnen, aber auch AntifaschistInnen, so linke Fußball-Hooligans quasi zu bündeln und dort quasi als eine Gesamteinheit in den territorialen Verteidigungseinheiten zu kämpfen. Das hat dann aber aufgrund von Militärbürokratie nicht funktioniert und das Platoon wurde quasi aufgeteilt. Es wurden Menschen, die noch nicht beim Militär registriert waren und nicht aus der Ukraine sind, wurden wieder weggeschickt, mussten wieder das Land verlassen. Andere wurden dann an unterschiedliche Einheiten aufgeteilt, konnten aber zum Teil noch zusammenbleiben. Und das sind halt AnarchistInnen und Linke, natürlich viele aus der Ukraine, aber halt auch aus Russland und Belarus auch viele, genau, aber auch aus anderen Ländern, also auch aus Großbritannien und den USA. Genau, es sind auch schon viele gefallen, leider. Ja, und ich habe mit einer Person gesprochen, die gekämpft hat. Da bin ich gerade mir nicht ganz sicher, wie der Zustand ist, ob die Person wieder an die Front gegangen ist. Genau, die Person hat sich Alexei genannt. Und ja, ich habe mit ihm über seine Motivation gesprochen, an die Front zu gehen und zu kämpfen als Anarchist, weil das war natürlich auch immer wie so eine Frage, die man auch in vielen Interviews, die mit Dmitri Petrov geführt wurden, immer wieder aufkam. Okay, wie kannst du als Anarchist in eine so hierarchische Organisation gehen, wie es das Militär ist? Oder wie kannst du auf nationalstaatlicher Seite oder in einer nationalstaatlichen Armee kämpfen? Und für Alexei war das letztendlich, also Alexei, vielleicht nochmal zur Einordnung, war schon in Russland aktiv, musste dann aufgrund von Repressionen fliehen und ist in die Ukraine gegangen. Und er meinte, dass der Kampf an der Front, an der Waffe letztendlich nur eine Weiterführung seines eh schon vorher ja, existierenden Kampfes war, der auch schon anscheinend militanter war. Genau, und so ist das letztendlich nur eine Fortführung seines Widerstandes gegen das russische Regime. Und er hat von einem gewissen Pragmatismus gesprochen, den er eingeht, wenn er sich entscheidet, dann an der Front zu kämpfen, sei es halt einfach auch in einer staatlichen Armee, wenn es halt ihm hilft oder wenn es der Bewegung hilft, das russische Regime zu bekämpfen. Und genau, das war so ein bisschen so sein Gedanke dahinter. Was so die hierarchischen Strukturen innerhalb einer Armee angehen, meinte er, dass auch da einfach dann ein gewisser Pragmatismus kommt. Also er meinte, ja, teilweise hat ihm sogar ein bisschen zu wenig, gab es zu wenig Hierarchie, weil in einer Situation, wo es um dein Leben oder Tod geht, weil Entscheidungen getroffen werden müssen, ist es ihm lieber, dass Entscheidungen getroffen werden, die weiterhelfen, selbst wenn es in einer autoritären Situation quasi passiert, so, ne? Also in einer hierarchischen Situation. Aber sein Eindruck war, also er meinte, er hatte auf jeden Fall sehr viel Glück bisher in all seinen Einheiten, in denen er so war, wo es irgendwie ein sehr kollegiales Miteinander auch existiert hat. Genau.
Ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, Valerie, auf das, was Alexei da als Pragmatismus bezeichnet hat gegenüber dir. Also die Einsicht, die russische und ukrainische AnarchistInnen an der Front teilen, dass sich eine anarchistische Weltkommune nicht wird erreichen lassen, wenn Putin oder das russische Regime gewinnen gegen die Ukraine, weil dann am Ende eben auch eine ukrainische Linke an Beinfreiheit verliert und dass man deswegen das kleinere Übel wählt und in der nationalstaatlichen Armee etwa kämpft, in der es auch Nationalisten und Rechtsextreme gibt, aber dass es eben auch für anarchistische Ziele essentiell ist, die Selbstbestimmung der Menschen in der Ukraine zu verteidigen und einen Sieg Putins zu verhindern. Also sag vielleicht noch ein, zwei Takte dazu, was Leute wie Alexei da motiviert hat.
Ja, also Alexei hat halt schon von dem größeren und kleineren Übel in diesem Krieg gesprochen. Also die Einsicht, dass wenn Putin gewinnt, dann ist letztendlich eine revolutionäre Situation letztendlich gar nicht mehr möglich oder eine Möglichkeit, die Möglichkeit zur Veränderung ist dann letztendlich nicht mehr da. Wenn es aber möglich ist, Putin oder das russische Regime zu besiegen oder noch weiter zu schwächen, bilden sich dann neue Ausgangssituationen, die vielleicht Veränderungen möglich machen. Und dasselbe gilt halt auch für die Ukraine. Kommt die Ukraine noch weiter unter russische Besatzung, sind dort Veränderungen einfach auch nicht mehr möglich. Aber in einer Ukraine, die noch demokratisch ist, können halt weiter Veränderungen vielleicht noch erwirkt werden. So, also genau, das ist, glaube ich, einfach diese pragmatische Abwägung von, wann ist quasi noch ein Kampf möglich und wann ist der letztendlich nicht mehr möglich. Und da kommt halt die Einsicht da mit einem Putin, der gewinnt, einem russischen autoritären Regime, das wir jetzt haben, das gewinnt, dass die Ukraine einnimmt, die besetzten Zonen weiterhin behalten kann und eventuell sich eine Ausgangslage schafft, um noch andere Staaten anzugreifen. Und diese Gefahr ist ja trotzdem auch noch weiter da. Und diese Ängste, auch sei es jetzt in Georgien oder auch in den baltischen Staaten, muss man ja auch einfach wahrnehmen und ja, genau, als nicht ganz unrealistisch ansehen. Ja, dann sind die Handlungsmöglichkeiten für progressiv linke Kräfte ja einfach noch weiter unterbunden so.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein Pragmatismus, der da dann einsetzt. Und zu der Frage, wie es ist, dann mit Faschos in einer Armee zu kämpfen, die natürlich, wie auch in jeder Militär, natürlich auch in dem ukrainischen Militär sind. Da war ich mal bei einem Talk mit jemandem, der bei den Solidarity Collectors organisiert ist, die genau diese Unterstützungsarbeit für antiautoritäre KämpferInnen leisten, indem sie Drohnen oder überlebenswichtige Ausrüstung besorgen, aber halt auch humanitäre Hilfe durchführen. Und er wurde bei diesem Talk auch gefragt, ja, wie geht ihr damit um, dass ihr da mit den Faschos Seite an Seite steht, die ihr früher auf den ukrainischen Straßen bekämpft habt? Meinte er auch so, ja, es ist halt eine Frage nach Leben und Tod. Und in dem Moment gehst du dann halt auch das Bündnis ein, weil was willst du machen so? Das bringt dir ja nichts, wenn du mit denen in einer Einheit bist, zu sagen, okay, können nicht zusammen arbeiten, dann machst du dich halt noch vulnerabler auf dem Schlachtfeld. So, genau, ich glaube, in einem Krieg ist das halt so, dass du einen Pragmatismus brauchst, um eine Situation zu schaffen, wo du dann wieder vielleicht andere Möglichkeiten des Kampfes hast. So, ne? Und der Gedanke dahinter ist halt einfach, dass es ein Überleben einer sowohl ukrainischen als auch russischen Linken braucht. So, es geht in diesem Krieg ums Überleben und um das Weitererhalten von progressiven Kräften in beiden Ländern. Ja, und ich glaube, das ist halt so eine Motivation, dann zu kämpfen. Da geht es dann sowohl also gerade aus linker Perspektive, so auf ukrainischer als auch auf russischer Seite, dann nicht darum, quasi die nationalstaatlichen Grenzen einer Ukraine zu verteidigen, sondern das Recht einer ukrainischen Bevölkerung auf ein freies Leben, das nicht geprägt ist von der Folter, von der Brutalität und Gewalt, die von dem russischen Regime gerade ausgeht. Und das ist dann die Motivation.
Ja, super spannend, dass du davon erzählst und diese Perspektive hier einbringst, weil das wirft vielleicht auch so ein bisschen ein Schlaglicht auf Leute, die so Prinzipienreiter und Sesselfurzermäßig aus dem warmen Schoß irgendwie in Deutschland etwa sagen, wie kann man für einen Nationalstaat kämpfen? So, ne?
Ja.
Also solche Leute habe ich im Kontext dieses jetzt mittlerweile schon 3 Jahre währenden Krieges dann auch erlebt.
Ja.
Aber dieser Pragmatismus und die Einsicht irgendwie, okay, die Selbstbestimmung irgendwie der Ukraine und der Menschen in der Ukraine, die muss erhalten werden, um auch überhaupt linke Perspektiven zu erhalten, anarchistische Perspektiven, das sehen die Leute vor Ort natürlich viel klarer.
Ja.
Aber nur nochmal für mein Verständnis, jetzt im Fall der ukrainischen Streitkräfte, also wir kennen das ja so mit internationalistischen Brigaden so aus der Geschichte, ne, Spanischer Bürgerkrieg zum Beispiel oder vielleicht auch so in Rojava gab es das ja, glaube ich, auch, ne, wo sich dann Engagierte aus dem Ausland dann eingebracht haben an der Waffe. Das gibt es jetzt dort vor Ort nicht quasi dann, dass sich russische und zum Beispiel ukrainische AnarchistInnen in Kampfverbänden zusammenfinden, weil das dann unterbunden wird oder wie durch die ukrainische Armee und es wird dann irgendwie verteilt, die Leute.
Nee, also genau, die sind schon, es gibt auch schon Einheiten zusammen. Also nur dieses antiautoritäre Platoon, was am Anfang versucht wurde zu gründen, das wurde aufgelöst.
Okay.
Aber daraus wurden die Personen teilweise zusammen, teilweise vereinzelt dann in unterschiedliche Einheiten aufgeteilt. Aber zum Beispiel, als Dmitri Petrov getötet wurde, wurden mit ihm zusammen auch noch zwei weitere AnarchistInnen und antiautoritär linke Internationalistische, by the way, ja genau, wurden sie auch getötet. Also, und die waren zusammen in einer Einheit. Also, ne, das gibt es jetzt schon. Und es gibt halt genau in dieser Territorialverteidigung, in denen halt diese Freiwilligenverbände organisiert sind, die quasi nicht der staatlichen Armee angehören, sondern halt, ne, über diese Freiwilligenverbände und Reservisten und so, die dort drin sind. Und da sind auch dann genau die internationalen KämpferInnen auch mit drin. Das ist quasi, ja, dieser andere Teil der Armee. Und diese Territorialverteidigung hat halt zum Beispiel bekommt weniger Ausrüstung als zum Beispiel die staatliche Armee. Dementsprechend sammeln halt auch Gruppen wie Radical Aid Force in Deutschland oder Goodnight Imperial Pride oder halt auch die Solidarity Collectives und viele, also in vielen Ländern, werden halt für diese Territorial Defense Forces oder Territorialeinheiten dann Spenden gesammelt. Da wird dann Geld gesammelt für Drohnen, für Helme, für Autos, für alles Mögliche, die halt dort gebraucht werden, um überleben zu können. Nachtsichtgeräte, alles Mögliche, genau. Das sind dann halt diese Fundraisings dafür,
Ja.
weil die staatliche Armee ja auch nochmal andere Ausrüstungskanäle quasi hat. Ja, aber das ganze Militär, der Militärkomplex ist auch komplex.
Nee, klar. Nee, es
Ja.
hatte mich nur auch nochmal interessiert, einfach für mein Verständnis.
Ja.
Und wir kennen es ja, glaube ich, auch von der Zeit der irgendwie rechtsextremer Gruppen, sage ich mal, der ukrainischen Armee. Da gibt es ja zum Beispiel diese Brigade Azov, ne?
Ja.
Also, die ja eben Verbindung auch so in die rechtsextreme Szene hat, auch so mit nationalsozialistischer Symbolik irgendwie rumhantiert. So.
Ja,
Deswegen hat
ja.
mich nur nochmal interessiert, ob quasi das dann auch es so linke Kampfzusammenhänge, sage ich mal, gibt, oder ob das irgendwie aktiver unterbunden wird dann vom
Ja.
ukrainischen Militär. Aber da höre ich jetzt raus, die gibt's, aber
Genau.
die werden dann nicht so gut ausgestattet und wie auch immer, ne?
Ja, vielleicht noch ein kleiner Kommentar zu Azov. Das ist ja auch ein Wunderpunkt. Aber auch da, diese Einheit, die hat sich halt auch weiterentwickelt. Also von dem Moment, wo sie quasi 2014 sich, ne, gegründet und gekämpft hat, dann wurde sie weiter eingegliedert auch in die Armee und ist da auch noch weiter aufgeweicht. Also sie besteht quasi nicht mehr nur noch aus den von der aus der Azov-Bewegung quasi herauskommenden KämpferInnen, sondern
Ja.
genau, ist, ja, hat zwar immer noch die Wolfsangel als Symbol, aber ist da schon auch aufgeweicht und genau, es war schon, der Fokus der deutschen Linken war da auf jeden Fall auf die Azov-Brigade, war höchst problematisch, finde ich, weil das sehr, ja, auch einer Putin-Propaganda nachgesprochen hat. Aber ja, man muss halt natürlich auch anerkennen, dass natürlich auch Rechtsextreme im ukrainischen Militär kämpfen. Ja, aber es ist halt auch immer noch ein Militär, so, ne?
Ja, genau. Es gab auch im Euromaidan gab es natürlich auch Rechtsextreme so,
Ja.
aber es ändert ja nichts daran, dass die Selbstbestimmung irgendwie der Menschen in der Ukraine schützenswert ist. Und
Genau.
dann muss es am Ende natürlich darum gehen, Rechtsextremismus und Faschismus zurückzudrängen, ne?
Ja.
Das stimmt, das kauft auch in gewisser Weise oder unterstützt die Propaganda Putins irgendwie, dass er da einen vermeintlich antifaschistischen Krieg führt in der Ukraine.
Ja.
Ja, Valerie, vielen, vielen Dank für die Einschätzung und auch die Perspektiven, die du hier geschildert hast, von Seiten ja, russischer AnarchistInnen, antiautoritärer Linker, die sich engagieren gegen Putins Angriffskrieg und auch für ein freies Russland natürlich. Genau, mich hätte mal vielleicht kurz interessiert, wie sich eigentlich, sage ich mal, diese anarchistische Szene in Russland, ja, die wahrscheinlich natürlich klein, isoliert und an den Rand gedrängt ist und immer von Repressionen bedroht ist und Schlimmerem, wie fügt die sich eigentlich ein, sage ich mal, in so das größere Bild der russischen Opposition, vielleicht auch der russischen Linken? Das sind ja nicht nur anarchistische Kräfte, die man jetzt in Russland zur Linken zählen kann. Da gibt es natürlich auch parlamentarische Kräfte zum Beispiel.
Ja.
Und nach all meinem Halbwissen, was ich mir so angelesen habe im Vorfeld unseres Gesprächs und was ich so über die letzten Jahre auch mitbekommen habe, gibt es da dann auch mit Bezug auf die Haltung zum Krieg auch Spaltung. Also im Sinne von, es gibt tatsächlich auch linke Kriegsbefürworter. So zum Beispiel die autoritäre kommunistische Partei, die sich da sehr zu einem Handlanger Putins auch in gewisser Weise macht, ne? Aber auch in der außerparlamentarischen Linken und dann natürlich auch linke Kriegsgegner, von denen hast du ja schon gesprochen, ne? Also kannst du das nochmal vielleicht so ein bisschen für unsere Zuhörenden, die sich ja ebenso wie ich wenig mit russischer Innenpolitik, auch mit der Historie, sage ich mal, abseits der großen Linien, die wir kennen, seit der russischen Revolution, aber die sich wenig mit der postsowjetischen russischen Linken und russischem Anarchismus auskennen. Vielleicht kannst du da mal schildern, wie sich diese anarchistische Szene quasi in das größere Bild der Linken in Russland einfügt. Genau.
Ja, also ich würde sagen, wie du jetzt auch schon gesagt hast, in der russischen Linken gibt es verschiedene Spaltungslinien in Bezug auf diesen Krieg oder beziehungsweise unterschiedliche Haltungen. Das ist halt einerseits eine Kriegsbefürworterinschaft, die halt sehr stark auch aus so autoritär linker Perspektive kommt, auch nicht nur die Kommunistische Partei, sondern auch außerparlamentarisch gibt es verschiedene eher autoritär linke Gruppen, die diesen Krieg als legitimen Verteidigungskrieg, sei es als russische Interessen, aber auch genau dieses antifaschistische Narrativ quasi, das Putin da aufgebaut hat, dem folgen. Das sind aber auch nicht nur antiautoritär linke, also es gibt auch vereinzelte AntifaschistInnen, die in den 2000er Jahren gegen die Faschisten auf den Straßen gekämpft haben, in den Straßen Russlands, die dann schon 2014, also ne, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dieser Krieg läuft ja nicht erst seit 2022, sondern es ist ein Krieg, der seit 2014 gegen die Ukraine geführt wird. Und schon damals haben sich Linke auch entschieden, dann an die Front zu gehen und halt auch genau aus diesem antifaschistischen Spektrum. Genau, und da ist man dann auch quasi diesem Narrativ gefolgt, dass es sich in der Ukraine um Nazis handelt, um Bandera-Faschisten, die die russische Bevölkerung, Genozid an der russischen Bevölkerung dort im Osten der Ukraine durchführen. Und diese Nazis müsste man jetzt bekämpfen, quasi in der Tradition, wie man es schon gemacht hat in den 2000er Jahren gegen die Nazis, kämpft man da jetzt weiter gegen die Nazis. Und die Z-Antifa gibt es, aber das sind jetzt ja, das ist eher vereinzelt, das sind jetzt nicht so viele, würde ich sagen. Das ist also die Mehrheit quasi der anarchistischen und auch eher antiautoritär linken Gruppen und Personen stellen sich zumindest, was das angeht, nicht auf die Seite Russlands. Ja, und es gibt auf jeden Fall auch noch andere, so eher sozialistische, trotzkistische, antiautoritäre, linke, sozialistische Gruppen, auch Zusammenschlüsse gegen den Krieg. Die sind natürlich jetzt, wenn man auf die Gesamtopposition blickt, jetzt auch nicht der größte Teil. Ne? Das ist halt einfach, die ist ja auch sehr fragmentiert, so die ganze Opposition. Also die bilden davon auch nur einen kleineren Teil. Und dann auf der Seite quasi der Kriegsgegnerinschaft gibt es auch nochmal Unterscheidungen. Da gibt es einerseits diejenigen, die, das sind halt sowohl AnarchistInnen, aber halt auch zum Beispiel aus dem sozialistischen eher Spektrum, die diesen Krieg auf jeden Fall als einen klaren Aggressionskrieg und imperialen Krieg seitens Russland gegenüber der Ukraine einstufen und auch so benennen und sich dementsprechend auch dagegen stellen und auch dann demnach auch auf die Seite der Ukraine und da auch einen Ukraine-Support quasi deutlich machen. Und es gibt aber auch eben jene Gruppen, auch zum Beispiel die Konföderation revolutionärer AnarchosyndikalistInnen, die sagt zum Beispiel, ja, das ist ein imperialer Krieg zwischen imperialen Kräften, zwischen Westen und Russland. Es ist ein nationalstaatlicher Krieg. Es gibt für uns quasi in diesem Krieg, kann es keine andere Seite als die der arbeitenden Bevölkerung geben. Dementsprechend können wir quasi auch nicht uns auf die Seite des einen Staates stellen. Es gibt nicht das kleinere und das größere Übel. So, wir können da keine Unterscheidungen machen. Und unsere Forderung ist es, dass die Soldaten die Waffen gegen die Regime richten und nicht gegen sich selbst oder die Waffen halt niederlegen. Genau, und somit halt irgendwie keine direkte Position beziehen, was aber nicht heißt, dass sie nicht auch trotzdem sich in unterschiedlichen Arten und Weisen engagieren. Also ich habe ein Interview zum Beispiel gelesen mit einer anarchistischen Gruppe in Kharkiv, die dann, also in der Ukraine, die am Ende ihres Interviews genau dieser Konföderation russischer AnarchosyndikalistInnen für ihre Unterstützung bedankt haben. Und genau, also ne, es gibt trotzdem, ja, trotzdem dann Positionierungen oder zumindest vielleicht unter eine andere Art der Unterstützung oder Arbeit, die man dann da macht. Genau, ja.
Ja, spannend. Vielleicht noch einen Blick, wie sich, sage ich mal, die russische Linke und darin dann antiautoritäre Linke, AnarchistInnen etwa, wie sie sich auch in die Gesamtopposition einfügen. Das hat mich noch interessiert, Valerie, weil du hast das selbst schon gesagt. Das ist jetzt, sage ich mal, in der Gesamtopposition wahrscheinlich ein kleiner Teil.
Ja.
So, aber vielleicht kannst du dazu eine Einschätzung geben. Also ich glaube, viele denken intuitiv an Leute wie Nawalny, der eher so einem rechtsnationalen, demokratisch-parlamentarischen Spektrum irgendwie zuzuordnen ist. Das ist natürlich von irgendwie, wahrscheinlich der Vorstellung von Anarchistinnen irgendwie einer anarchistischen Föderation Russlands, die sich irgendwie in ein weltföderales anarchistisches System einfügt, irgendwie weit entfernt natürlich, ne? Und gleichzeitig, wir haben eben schon vor Pragmatismus gesprochen, ne? Wenn Anarchistinnen vielleicht an ein freies Russland denken, dann denken sie vielleicht auch an Bündnisse mit solchen Personen, ne? Jetzt sind wir natürlich vom Zusammenbruch des Regimes und am Ende Putins, sei es geschweige denn einem freien Russland, sind wir natürlich weit entfernt, glaube ich, gegenwärtig. Dennoch hätte mich interessiert, hast du mit den Leuten auch drüber gesprochen, wie sie sich eine Zukunft Russlands innenpolitisch, aber vielleicht auch als Teil der Weltgemeinschaft, eine Zukunft eines freien Russlands als Teil der Weltgemeinschaft irgendwie vorstellen und wie sie dann in der ganzen Sache auf Bündnisse schauen mit zum Beispiel liberalen Kräften. So.
Ja, also natürlich, da gibt's auch unterschiedliche Haltungen und Konflikte. Ja, also ein großer Kritikpunkt, den ich immer wieder gelesen habe und der mir auch in Gesprächen vermittelt wurde an der liberalen Opposition, gerade jetzt um Nawalny, Karamusa und Yashin herum, ist es halt, dass das, was dort geäußert wird, ist eine Haltung von, ja, es ist halt Putin, das ist Putins Russland. Aber wenn Putin quasi weg ist, dann ist letztendlich schon der Weg zu einem demokratischen Russland geebnet. Und es wird auch immer wieder Kritik an dieser Opposition geäußert, dass eigene verinnerlichte imperiale Haltungen, die ja schon auch in einer russischen Gesellschaft existieren, dort nicht wirklich hinterfragt und aufgearbeitet werden oder dekoloniale Perspektiven wie die von vor allen Dingen halt auch indigenen AktivistInnen und Gruppen geäußert werden, nicht richtig gehört werden oder beziehungsweise dann eher abgetan werden. Genau, was halt so diese Perspektive auf ein dekolonialisiertes Russland angeht. Und das macht natürlich dann die Frage nach Bündnissen schon etwas schwerer. Es hat jetzt vor ein paar Monaten eine Demonstration stattgefunden in Berlin, halt von Yashin, Nawalny und Karamusa organisiert zusammen, die halt quasi eine deutschlandweite Opposition, russische Opposition auf die Straße bringen wollte. Da gab es im Vorfeld sowohl in den sozialen Medien als auch, was ich so in Gesprächen mitbekommen habe, Uneinigkeiten darüber, wie jetzt quasi eine Haltung dazu aussehen sollte von zum Beispiel aus einer anarchistischen Perspektive. Es gab dann am Ende einen anarchistischen Blog auf dieser Demo mit eigenen Inhalten und Bannern. Aber da haben auch nicht alle dran teilgenommen. Also da gab es auch keine komplette Einigkeit darüber, ob das jetzt der richtige Weg ist. Also ich meine, vor diesen Fragen der Bündnisse mit einer liberalen Opposition stehen ja radikale Linke in allen Ländern immer wieder so, ne? Und natürlich sind das auch Fragen, die mit denen sich auch AnarchistInnen dann aus Russland halt konfrontiert sehen. Mhm. Ja, genau. Aber da gibt es keine, würde ich sagen, ganz einheitliche Position zu. Also es wird schon versucht auch Bündnisse zu schmieden oder Vernetzungen aufzubauen und so, aber es gibt dann schon auch ganz klare Konfliktlinien, weil das ist eine Einschätzung, die jetzt auch nicht nur aus anarchistischem Spektrum, sondern einfach von verschiedenen progressiven Kräften in einer Opposition in Russland quasi geäußert werden. Die Einschätzung, es reicht halt nicht, dass Putin dann weg ist und dann ist auf einmal alles gut, sondern es ist ein Problem, nicht nur quasi ein Putin-Problem, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem in Russland. So, das ist ein System, das aufgearbeitet muss. Das ist ein System, was auf innerländischen Imperialismus und Kolonialismus aufgebaut ist, auf Rassismus, auf einer krassen Machthierarchie. Und es gibt nicht nur Putin, es gibt einen ganzen Machtapparat, es gibt Geheimdienste. Es ist komplexer als, ja, Putin ist weg, dann haben wir freie Wahlen und dann ist alles gut. So, und das sind halt so diese unterschiedlichen Einschätzungen, auch dann auf die Perspektive, was braucht es eigentlich für wirkliche Veränderungen in Russland?
Was ist da dein Gefühl? Also mir scheint also wirklich, dass das Regime gegenwärtig von einem Zusammenbruch noch weit entfernt ist. Aber welche Szenarien siehst du, in denen Russland sich, weiß ich nicht, in einigen Jahrzehnten irgendwie demokratisiert haben könnte und was müsste dafür vielleicht auch zusammenkommen?
Das ist eine sehr, sehr schwere Frage, die, glaube ich, sehr schwer zu beantworten ist. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, würde ich sagen, zu Szenarien, die passieren können. Also ich meine, es ist ein krasses Machtkonstrukt, ne? Dort ein krasser Apparat, aber der auch immer wieder, ich meine, wir haben das ja auch mit Prigozhin gesehen, es gibt immer wieder bröckelnde Momente, so es gibt auch interne Machtkämpfe. Und ich habe in dem Buch von Sabine Adler zu, ich glaube, es heißt, Was wird aus Russland, gelesen, wo sie nochmal mehr dazu schreibt, zu ja, der Möglichkeit eines Bürgerkrieges in Russland, der aber jetzt gar nicht unbedingt dann dadurch passiert, dass quasi, also der nicht aus der Gesellschaft herauskommt, sondern halt auch durch die ganzen verschiedenen Sicherheitsapparate, die es halt in Russland gibt, ne? Also ich meine, das ist ein System, dieser Sicherheitsapparat mit unterschiedlichsten quasi Einheiten, Konkurrierenden. Es gibt Privatarmeen, Unternehmen haben ihre eigenen Milizen. Also es ist das ganze Militär- und Sicherheitssystem ist halt riesengroß, durchfinanziert, aber halt auch konkurrierend. Und dass das der Ausgangspunkt von einer bürgerkriegsähnlichen Situation sein könnte, wie wir es halt auch schon mit Prigozhin gesehen haben. Aber ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen, welche Szenarien möglich sind, beziehungsweise was dann auch der richtige Weg ist, um zu einem demokratischen Russland zu kommen. Ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, oder was ich sagen kann, ist, dass es nicht reicht, wenn quasi Putin weg ist, so, und dann auf einmal eine neue Wahl ist, sondern dass das ein größeres Problem ist und dass da noch mehr Strukturen hinterstecken als nur der Präsident. Ja. Und man ja auch nicht weiß, was passiert, wenn Putin weg ist, wer kommt dann danach? So.
Ich glaube, eins ist klar, dass irgendwie eine Demokratisierung in Russland, dass es jetzt etwas ist, was nicht unmittelbar oder auch nicht mittelfristig absehbar ist. So. Und wir sehen ganz im Gegenteil, dass Putin sogar auf internationaler Bühne gerade wieder gestärkt wird. Also das, was die USA da unter Trump abziehen, wie brutal sie vor allem mit der Ukraine umgehen, in diesen Friedensverhandlungen, die da jetzt laufen oder auch noch anstehen, die Verhandlungen für einen Waffenstillstand oder für einen Friedensplan, das ist natürlich echt krass und bitter.
Ja.
Und der Ausgang ist da auch noch völlig ungewiss, ja, welchen Platz da auch die Ukraine am Tisch hat, ja. Und sie sollte natürlich einen Platz haben, ist klar, aber da steht noch viel in den Sternen. Was mich aber interessiert hätte, ist irgendwie das Thema Gebietskonzessionen und Gebietsverluste und auch Sicherheitsgarantien. Also eins ist ja vollkommen klar, am Ende eines solchen Waffenstillstandes oder auch eines Friedensplanes müssen absolut krasse Sicherheitsgarantien stehen. Denn wenn die Amerikaner sich zurückziehen, militärisch und finanziell, und die Ukraine keine NATO-Mitgliedschaft erhält, wonach es gerade nicht aussieht, dann müssen am Ende eben europäische oder nicht europäische Truppen, mir wenn lieber nicht europäische Truppen, zum Beispiel China, müssen dann irgendwie in der Pufferzone für Sicherheit garantieren, dass Russland nicht wieder angreift. Und am ehesten wird es, glaube ich, Russland nicht tun, wenn da chinesische Truppen stehen. So, da wird man sehen, wie das jetzt in den Verhandlungen, ja, wie das jetzt da abläuft. Aber wenn es um Gebietsverluste geht, ja, Russland hat ja 20% des ukrainischen Territoriums erobert. Da hat sich in den letzten Jahren am Frontverlauf auch nicht viel getan. Das ist natürlich krass bitter. Aber mich hätte die innerukrainische Perspektive interessiert, falls du die einschätzen kannst, zu welchen Gebietsverlusten oder Konzessionen man da bereit ist. Denn da schien lange irgendwie auch schon vor dem Schwenk der US-Politik immer noch die Position zu sein, zumindest nach außen und auch vom Westen unterstützt. Man muss auf jeden Fall die komplette territoriale Integrität des Staates ja bewahren. Man darf Putin da keinen Meter gewinnen lassen. So, man müsste zu den Grenzen vor Februar 22 oder so ja zur Krim-Annexion zurückkommen. Ich kann das natürlich grundsätzlich verstehen, dass man auch fordert, dass sich der Aggressor da zurückziehen muss, ne? Aber ob das realistisch ist, ist ja nochmal eine andere Frage. So, und deswegen hätte mich interessiert, ob du das irgendwie einschätzen kannst, wie in der Ukraine über dieses Thema gesprochen wird, ob sich da halt auch mit einer zunehmenden Kriegsmüdigkeit, ich meine, die Leute leiden krass unter diesem Krieg, sei es an der Front oder auch in der Zivilbevölkerung,
Ja.
unglaublich viele Tote, unglaublich viele Versehrte, Verletzte, zerstörte Infrastruktur, all das, das ist alles super krass. Und das geht ja auch immer noch weiter, ne, die ganzen Angriffe von Russland. Also, wie da die ukrainische Bevölkerung heute auf das Thema Gebietskonzessionen für Sicherheitsgarantien eben schaut. Denn mir scheint das nicht realistisch, da irgendwie zu vor 22 sogar zurückzukommen. Und das Sterben geht halt ungebrochen weiter so.
Ja, aber ein Gedanke dazu, ja, ne, aber man darf dabei halt auch nicht vergessen, was die Besatzung durch Russland in den Gebieten bedeutet für die Menschen, so, ne, und was quasi dann auch in Kauf genommen wird, wenn werden diese Gebiete weiterhin besetzt, also sowohl auf der Krim, die krasse Gewalt gegen KrimtatarInnen, die dort stattfindet, durch Russland, aber auch die krasse Folter, Verhaftung, Also die Berichte kann man sich fast gar nicht durchlesen, so schlimm sind die, was in den besetzten Gebieten passiert. Und das darf man nicht vergessen bei Forderungen aus der ukrainischen Gesellschaft heraus, wenn sie fordert, wir wollen zu den Grenzen zurück, die 91 existiert haben, wir wollen die Gebiete zurück. Also da vielleicht geht es dann vielleicht auch nicht unbedingt nur um eine territoriale Wiederintegrität quasi oder Aufbau, sondern auch darum, was halt in den Gebieten passiert, die gerade besetzt sind.
Ja.
Und ja, das sind interne Diskussionen, die da auf jeden Fall stattfinden, so, ne? Und auch wahrscheinlich auch ja keine komplette Einheit, wobei es gab letztens eine Umfrage, die im Kiew Independent veröffentlicht wurde, wo schon rauskam, dass eigentlich die Mehrheit ein Zurückkehren zu den Grenzen von 91, ja, genau das fordert. Aber da ist halt auch, kann ich gerade auch nicht genau sagen, wie repräsentativ die ist, so, ja. Aber ja, es ist super schwierig und ich bin da auch keine Militärexpertin. Ich denke, und das finde ich, sollte die Losung immer sein, kann nur die ukrainische Bevölkerung entscheiden, was ein gerechter Frieden ist. Und nur sie können quasi sagen, was ist gerecht, wo müssen wir gerade Kompromisse eingehen, die eigentlich nicht für uns haltbar sind. So, und das sollte eigentlich auf internationaler Ebene bei dem Herangehen an, sei es jetzt Friedensverhandlungen oder was auch immer, finde ich, die oberste Maxime sein, weil sie es sind, die diesen Krieg gerade erleiden und die ihre Familien verlieren, die Folter erlebt haben, ja, und die unter dieser permanenten Bombardierung leben.
Ja, da stimme ich dir voll zu. Also einen Diktatfrieden unter Ausschluss der Ukraine, das sollte es nicht geben, könnte es natürlich geben, auch wenn die Signale da jetzt zuletzt auch von den USA unter Trump da auch andere waren. Aber was Gebietsverluste angeht oder Konzessionen für einen Waffenstillstand oder für einen Frieden und für Sicherheitsgarantien, da sind die Positionen innerhalb der Ukraine auch heterogener, als es hier oft ankommt, schon in den letzten Jahren also auch. Also ich habe gesehen, dass auch zuletzt die Zahl der Leute gewachsen ist, die in Umfragen sagt, für ein Ende des Krieges und Sicherheitsgarantien starke sei man auch zu Gebietsverlusten bereit. Weil hier war manchmal schon mein Eindruck, dass irgendwie diese territoriale Integrität des Nationalstaates, dass die irgendwie sehr hochgehalten wird, wo das eigentliche Ziel ja sein sollte, die Selbstbestimmung der Menschen in der Ukraine hochzuhalten und ein andauerndes Verheizen der Menschen, sei es als Soldaten oder sei es der Zivilisten, irgendwie die für die territoriale Integrität des Staates so. Das kann auch nicht oberste Maßgabe sein, aber ich sehe schon auch den Punkt, den du sagst, dass irgendwie dann halt auch in den besetzten Gebieten es Leute gibt, ne, die natürlich auch krass unter der Besatzung leiden. Das ist natürlich auch mal ein Thema, das, ja, das man nicht ausblenden sollte, voll. Naja, hoffentlich stehen am Ende, sage ich mal, dieses Friedensvorstoßes von Trump dann auch möglichst belastbare Sicherheitsgarantien für die Ukraine, ne? Also auch das ist ja nicht sicher. Valerie, die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir hatten auch überhaupt keine Zeit, das hatte ich ja eigentlich auf meinem Fragenkatalog, über die Geschichte des Anarchismus in Russland zu sprechen. Denn die Leute, die heute für ein freies Russland kämpfen, die sehen sich natürlich in einer langen Tradition. Und du beschäftigst dich auch mit der Geschichte des Anarchismus im postsowjetischen Russland. Ne? Da gibt es natürlich auch wichtige Aspekte. Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit mehr aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich möchte euch, die ihr hier zuhört, möchte ich anhalten. Holt euch dort das Buch von Valerie und da könnt ihr auch dazu was nachlesen. Vielleicht zum Ausblick, Valerie, du hast eingangs schon gesagt, du hast dieses Buch, was dich auch dazu motiviert hat, ist den Leuten, zum Beispiel hier in Deutschland, auch, sage ich mal, Linken in Deutschland, Wissen an die Hand zu geben, auch Perspektiven aus Russland und aus der Ukraine an die Hand zu geben, weil du auch eine Frustration verspürt hast, ja, mit Unwissen zum einen und auch mit unsolidarischen Haltungen, ne? Deswegen lass uns vielleicht nochmal drauf schauen, was sich angesichts der Perspektiven die russische AnarchistInnen, Leute, die in einem diktatorischen Regime, in einer Kriegsmaschinerie Widerstand gegen dieses Regime leisten, sei es in Russland, sei es an der ukrainischen Front oder sei es aus dem Exil heraus, wie die vielleicht auf die Frage der Solidarität blicken, ne? Also, was denkst du angesichts dieser Geschichten, angesichts dessen, was die Leute dir erzählt haben, was vielleicht eine angebrachte Haltung der Solidarität wäre mit Blick auf die Ukraine, aber auch mit Blick auf die russische Opposition, wo auch immer sie kämpft, ne, für ein freies Russland und für eine Ukraine, wo die Menschen weiterhin selbstbestimmt leben können?
Also ich denke, dass es wichtig ist, sich genau diese Perspektiven anzuhören, den Gruppen zu folgen, Gruppen wie zum Beispiel Solidarity Zone, die militante KriegsgegnerInnen, die von Repressionen betroffen sind, unterstützen, veröffentlichen auch ihre Artikel auf Englisch zum Beispiel. Man kann ihnen auf Instagram folgen, die haben auch eine Website. Und diese zu unterstützen, aber auch genauso sich eben auch ukrainische linke Perspektiven anzuschauen und sich dem gegenüber nicht zu verschließen, das zu lesen und zu unterstützen, wo man halt kann und auch zu teilen und genau, vielleicht auch dadurch eigene Prinzipien zu hinterfragen, beziehungsweise dann einen realistischeren Blick drauf zu bekommen. Und ich meine, eine Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung muss ja jetzt gar nicht heißen, dass man auf einmal, keine Ahnung, ans Militär spendet. So, es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie man unterstützen kann. Also, ne, ich habe ja auch schon zum Beispiel von Radical Aid Force gesprochen oder den Solidarity Collectives, die ja auch humanitäre Arbeit leisten oder die halt eben genau jene Linke, die an der Front sind, aber auch vulnerablen Gruppen hinter der Front unterstützen, so und da ihren Fokus haben. Es gibt aber auch zum Beispiel noch genauso feministische Gruppen, die in der Ukraine aktiv sind und die auch alle Unterstützung gebrauchen können, die sie nur bekommen können. Also es gibt so viele Möglichkeiten, quasi Verbündete zu finden oder Gruppen und Perspektiven, die man teilen kann, so die auch jetzt nicht nur das Militärische sind. Eine Anarchistin, die ich interviewt habe, hat mir zum Beispiel auch gesagt, sie selbst spendet nicht fürs Militär, aber für humanitäre Hilfe. So, das ist ja alles, das sind alles wichtige Teile der Unterstützung. Ich glaube nur, dass man sich dem gegenüber öffnet und da auch dran bleibt und das auch noch nach 3 Jahren Krieg ist, glaube ich, einfach wichtig. Und was so auf die Frage, die ich den Interviewpartnern gestellt habe, danach, was sie sich wünschen von GenossInnen im Ausland, war halt viel, dass sie sich wünschen, dass man sich bereithält, also dass man nicht die Fehler macht, quasi die eine Linke in Russland oder in Osteuropa gemacht hat, quasi sich nicht dieser Option quasi zu öffnen, dass halt das passieren kann, was das passiert ist, und zwar dieser Krieg und dieser krasse Autoritarismus, dass man sich quasi bereithält und weiter aktiv bleibt. Ja, das war so der große Wunsch eigentlich, der da geäußert wurde.
Valerie, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast im Dissens-Podcast. Danke dir.
Sehr gerne.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Autorin Valerie Brosch. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch gegen die russische Staatsgewalt interessiert, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Ja, und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst bitte positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.